Es gibt sie in der Bibel oftmals unter diesem Titel, dass es Glaubenshelden sind. Ich habe euch das beim letzten Mal schon erzählt. Als Kind ist das für mich sehr, sehr eindrücklich gewesen, sei es in der Kinderkirche, in der Jungschar, auf dem Zeltlager als Kind, diese Geschichten zu hören, zu lesen von Menschen, die mit Gott wilde Dinge erlebt haben, die mit ihm Dinge erlebt haben, wo du denkst, hey, wie cool, wie gut ist Gott zu denen gewesen. Wie gut, dass er da war, sie gehalten hat, sie nicht nur in wilde Situationen gebracht hat, sondern auch wieder aus ihnen raus. Und danach oftmals so eine Mischung aus Gänsehaut und Staunen da war. Eine ganze Reihe an Menschen, Menschen wie ein Mose, ein Josua, ein Samuel, David, aber auch Frauen wie eine Ruth. Und viele mehr. Esther, du könntest reihenweise Menschen aufzählen, die wie diese zu dieser Kategorie der vermeintlichen Glaubenshelden gehören. Und einer von ihnen eben ist Abraham, der wirklich wild und heldenhaft sich darauf einlässt, dass Gott ihn in 1. Mose 12 zu ihm sagt, hey, komm, verlass deine Familie, die ganze Mannschaft, die dir vertraut und bekannt ist, geh mit mir in ein unbekanntes Land. Ich sag dir dann schon, wenn du da bist. Das kriegst dann schon mit, wenn du dort bist. Aber geh mal mit mir los. Ich will dir Bedeutung geben. Ich will die segnen, die dich segnen. Und auch wenn du schon 75 plus bist, aus dir und deiner ebenfalls alt gewordenen Frau soll ein großes Volk werden. Eine Nation mit mehr Menschen, als du am Himmel nachts Sterne zählen kannst. Und so geht er ja so mutig mit Gott los. Und dann auf diesem Weg zeigt er sich immer wieder, dass er bei weitem nicht nur diese Seite hat, dass er nicht nur so heldenhaft ist, sondern auch das ganz deutliche Gegenteil zeigt sich. Dass sein Vertrauen irgendwie so zusammenschrumpft auf Rosinengröße. Das letzte Mal hat man das aus 1. Mose 12, die Verse 10 bis 20, dass es in Israel, im Land Kanaan, diese Hungersnot gibt. Abraham schnappt sich seine Frau und weil er Angst vor den Ägyptern hat, bei denen sie eigentlich hoffen, Nahrung zu bekommen, sagt er zu Sarai, gib dich als meine Schwester aus. Weil wenn sie wissen, ich bin dein Mann, dann werden sie mich töten, um dich zu bekommen. Auf gut Deutsch, weil du so schön bist, bin ich in Lebensgefahr. Ja? Vergiftetes Kompliment. Du bist so schön, es wird mir das Leben kosten. Deswegen wählt er die Lüge. Der Pharao heiratet Sarah, er erlebt Gottes Strafe, die Lüge kommt raus und dann werden sie wieder aus dem Land Ägypten rausgeschmissen. Und plötzlich hat dieses Bild vom Glaubenshelden riesige Kratzer und Macken. Und du merkst, da ist ein Mensch, der mit Gottes Versprechen lebt, der aber auch mit ihnen hadert. Und das finde ich irgendwie auch gleichzeitig sehr sympathisch, weil damit merke ich, ich bin plötzlich in guter Gesellschaft mit einem Mann wie ihm. Aber das ist nicht das letzte Mal. Gottes Versprechen, dass aus diesen zwei altgewordenen Menschen hier ein Volk werden soll, das bleibt im Raum, aber es bleibt über Jahre unerfüllt. Und dann nimmt Sarah diese ganze Sache selbst in die Hand. Und der Abraham macht mit. Und da kommt Hagar ins Spiel. Hagar, die ägyptische Magd, eine Art Dienerin im Haushalt der beiden, die wird plötzlich ohne Mitspracherecht zur Leihmutter umfunktioniert. Und Abraham macht mit. Und als Hagar vom Abraham schwanger wird, macht die wiederum kein Geheimnis draus. Ja, die Sarai, die ihre Herrin ist, die soll wirklich spüren, wer in diesem Haushalt so fruchtbar ist, dass der Abraham jetzt wirklich noch Vater wird. Und so geht es hin und her zwischen Hagar und Sarai. Hagar, die hält es Sarah unter der Nase und gleichzeitig wird sie Tag für Tag von ihrer Herrin gedemütigt und immer tiefer verletzt und irgendwann läuft sie davon. Und in dieser Geschichte, da ist Abraham, der eigentlich der vermeintliche Glaubensheld ist, wo du denkst, hey, der hat mit Gott schon einiges erlebt, warum fällt es ihm da so schwer, der an der falschen Stelle auf seine Frau hört. Da ist Hagar, die ohne etwas dafür zu können, die Auswirkungen von Abrahams Unglaube tragen muss und in die Wüste davonläuft, Richtung Ägypten, wohlgemerkt schwanger, ohne einen Plan B, ohne Versorgung. Und dann ist da mittendrin noch ein Gott, nein, nicht ein, sondern der Gott, der weder den Abraham aufgibt, der immer noch dieses große Versprechen von Gott hat, noch diese schwangere Hagar, die zum Spielball von Unglaube geworden ist und plötzlich in der Wüste sich wiederfindet. Und heute geht es weniger um das, wie dieser, dieser vermeintlich normale Mensch, / Glaubensheld, mit Gott unterwegs ist, sondern was Gott mit diesen Auswirkungen seines Unglaubens macht. Auswirkungen, die eine einzelne Person sehr hart, sehr wild und sehr schmerzhaft in ihrem Leben, an ihrem Körper trägt, nämlich Hagar. Und was für ein Geschenk ist, was Gott daraus macht. Und so lesen wir miteinander einen Abschnitt aus 1. Mose, Kapitel 16, die Verse 7 bis 16. Machen so, ich lese es einmal vor und danach ist einfach auch noch mal Zeit für dich selber, um ihn zu lesen. Ja? Und dann nochmal selber zu gucken, wo dran bleibst du hängen? Was ist gerade das Spannende, wo du sagst, hey, wo stupst dich Gott vielleicht gerade schon beim Lesen an? 1. Mose, Kapitel 16, das ist schon die Chance, zu Hause nochmal die Bibel zu schnappen. 1. Mose, Kapitel 16, die Verse 7 bis 16. Ich lese klassisch nach Luther 2017. Und da heißt es: Aber der Engel des Herrn fand sie, also die Hagar, bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehr wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie eine große Menge wegen der großen Menge nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein und seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Gönn dir nochmal Zeit, um langsam zu lesen. Nicht, weil ich nicht genug vorbereitet hätte für heute Abend, das ist nicht der Grund, keine Sorge, dass ich das durch dein Lesen ausgleichen wollte, überhaupt nicht. Aber gönn dir nochmal die Zeit, um langsam zu lesen und vielleicht schon irgendwo zu spüren, hey, da bin ich irgendwo hängen geblieben. Da stupst mich Gott heute an diesem Abend in meiner Situation, mit der ich hergekommen bin, an? Mitten in der Wüste, an dieser Wasserquelle, beginnt dieses Gespräch mit einer Frage, eigentlich mit einer doppelten. Woher kommst du und wo gehst du hin? Die Frage, wo kommst du her, die lässt sich wahrscheinlich für Hagar eigentlich relativ gut beantworten, aber die Frage ist, wo geht's hin? Was passiert aus einer Situation, aus der sie so ruckartig jetzt raus ist, ohne einen ganz konkreten Plan zu haben, wohin es gehen kann? Als schwangere Dienerin, ohne Unterstützung, ohne Sicherheit, ohne Budget, ohne einen Plan in der Hand. Wo sie herkommt, das ist klar, aber wohin es gehen soll, das ist es nicht. Und der Engel, der wartet gar nicht sonderlich lang auf Hagars Antwort. Er sagt einfach mal im Vers 9, was jetzt Sache ist. Dass er zu ihr sagt, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Ist das dein Ernst? Wirklich da zurückzugehen? Stell dir das vor, an ihrer Stelle, die geht zurück und es erwartet sie die Prügel ihres Lebens unter Umständen. Weil sie eben weggelaufen ist. Zurück in einen Haushalt, in der sie als nützlicher Besitz gesehen wird. Zurück unter diese Demütigung. Stell dir das vor, willst du das wirklich? Wäre es nicht besser, in der Wüste zu sterben? Könnte man fast gar fragen, in dieser Verzweiflung, die sie vielleicht hat. Wäre es nicht besser, in der Wüste zu sterben, als dahin zurückzugehen? Gib mir einen guten Grund, warum es sich das antun soll. Wenn dich für einen Moment in ihre Situation hineinsetzt, würdest du zurückgehen? Einfach mal kurz für dich überlegt. In das zurück, wovor man geflohen ist, für das du alles riskiert hast, weg zu sein? Ich hätte da keinen Bock drauf, um ehrlich zu formulieren. Es gibt Dinge, die sind zum Davonlaufen. Es gibt Menschen, die sind zum Davonlaufen. Es gibt Leute, mit denen du zu tun hast, wo du sagst, mit der Person mich unterhalten zu müssen, das ist alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. Es gibt Leute, denen gegenüber bist du genötigt, mit ihnen dich unterhalten zu müssen, weil es nicht anders geht. Es gibt diese Momente, in denen man vor einer Sachbearbeiterin, vor einem Sachbearbeiter auf dem Amt sitzt und man spürt, dass diese Person Macht hat. Und die Frage ist, wie wird sie entscheiden? Da, wo ihr vielleicht schon mal gebaut habt, wenn ihr so manchen aus der Gemeinde fragen könnt, die gerade am Überlegen sind, wie sie bauen, da ist das zum Davonlaufen, mit so Leuten zu reden. Es gibt Leute, die sind schwierig. Vielleicht der Punkt, dass du selber früher plötzlich hier Schwiegertochter warst oder Schwiegersohn oder jetzt einen Schwiegersohn oder eine Schwiegertochter hast und spürst, der oder die, die hat komplett anders getickt als ich oder der oder die tickt ganz anders als ich. Da, wo ihr es mit Vorgesetzten zu tun hattet oder habt, wo ihr mit Leuten schaffen müsst, die absolut zum Davonlaufen sind und du doch geknechtet bist, mit dieser Person jetzt zurechtzukommen. Es gibt Leute, die sind zum Davonlaufen. Es gibt Momente, die sind zum Davonlaufen. Und die Hagar, die kriegt einfach gesagt, kehr zurück. Kehr zurück in das, wovon du eigentlich mit voller Absicht, mit innerem Druck und mit Hass davongelaufen bist. Kehr zurück zu deiner Herrin und ordne dich ihr unter, heißt es in der neueren Übersetzung. Luther sagt sogar, demütige dich unter ihre Hand. Geh da zurück, obwohl ganz klar ist, was los sein wird. Das musst du erst mal verkraften. Aber er sagt ihr ja nicht nur das, sondern er gibt ihr in den Verse 10 bis 12 dieses unglaubliche Versprechen, wo es da heißt, und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend gehört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein. Seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Diese Aufforderung, sich wieder zurückzubegeben, dorthin, wo sie eigentlich weglaufen ist, das muss ihr der Atem genommen haben. Aber mindestens noch atemberaubender ist diese Zusage. Gott, das willst du wirklich von mir, dass ich zurückgehe und dass aus mir einfacher Dienerin, die zur Leihmutter hier missbraucht wurde, als die missbraucht wurde, dass aus mir ein großes Volk werden soll. Ich, die Dienerin, die kein Schwein wirklich als ein Mensch betrachtet, sondern als ein nützliches Werkzeug. Du bist der Gott meiner Herrin, du bist der Gott meines Herrn. Aber wie um alles in der Welt kommst du da drauf? Wie kommst du drauf, mit mir so einen Weg gehen zu wollen? Ein Sohn, der wild und streitlustig ist, das hört sich nicht unbedingt einfach an. Und trotzdem, dass du, Gott, mit mir sowas vorhast. Und so staunt sie und tut im Vers 13 etwas, das es sonst so nicht gibt, dass sie die einzige Person ist, in der Bibel scheint es, die Gott einen Namen gibt. Dass sie sagt hier, sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das war, glaube ich, vor 3 Jahren Jahreslosung. Dieser Vers, dieses El Roi, du bist ein Gott, der mich sieht. Wirklich sieht, nicht bloß so ein bisschen sieht. Ich habe in Missiologie in Liebenzell oder auch in Ethnologie hier, wie man Kulturen sieht und versteht, gelernt, es gibt mindestens 3 Arten, wie man Leute sehen kann. wie wir mit Leuten umgehen. Es gibt Menschen, eine Art und Weise, Leute zu sehen als, ich sage jetzt mal, als Teil des Ambientes, wo du bist. Wenn du in der Alpe bist und da irgendwo hier ein Bergbauer hier so in der Hanglage mit seinem Steier hier irgendwie die Wiese mäht oder hier irgendwo Leute halt hier an der Ostsee mit dem Kutter rausfahren und du stehst am Steg und siehst das halt nur. Die Leute, die sieht man halt als Teil des Ambientes. Und dann gibt es Leute, die sehen wir als nützliches, handelndes Gegenüber. Die Frau, die an der Kasse vom Supermarkt sitzt, die Postbotin, der Postbote, Leute, mit denen ist man nicht persönlich, aber man hat halt irgendwas mit ihnen zu tun und muss irgendwie mit ihnen zurechtkommen. Und dann gibt es die Art, dass man Menschen wirklich als Menschen sieht und ein persönliches, echtes, ehrliches Interesse an ihnen hat. Wo diese Frage, hey, wie geht's dir, nicht nur die klassisch englisch-deutsche Höflichkeitsfloskel ist, sondern wo die Erwartung da ist, dass der andere nachher auch ehrlich was sagen kann, wenn er möchte. Und sie hat es mit Gott zu tun und merkt, der sieht mich. Nicht als halt, ja, eine, die irgendwie Dienerin von Sarai und Abraham ist, nicht als irgendwie so ein nützliches Werkzeug, das man halt gebrauchen kann, um doch irgendwie noch einen Sohn zu bekommen, sondern sie als Mensch, du siehst mich wirklich. Du siehst mich wirklich und du reißt diesen Vorhang der Dunkelheit und der Ausweglosigkeit meines Lebens plötzlich weg. Und du gibst mir eine Hoffnung und einen neuen Blick auf die Zukunft, der verrückter ist als jeder Traum, den sie hätte träumen können. Und wenn das wahr ist, dann ist sie bereit, wieder zurückzugehen. Spürst du, was mit dieser Hagar passiert? Dass Gott in ihr Leben tritt. Die Umstände nicht unbedingt leicht, die sind jetzt nicht leichter geworden. Die muss immer noch zurück zur Sarai. Die muss immer noch damit rechnen, dass die nicht hier in den Arm genommen wird und hier mit Blumen hier bestreut wird vor lauter Freude, dass sie wieder da ist, sondern dass sie immer noch den Sauhund ihres Lebens kriegt, dass sie weggerannt ist. Das ist immer noch gut möglich. Aber sie geht dorthin als jemand, die weiß, dass sie von Gott gesehen ist. Und aus dieser Begegnung mit dem Gott, der sie sieht, kommt die Kraft, diesem Leben wieder ins Gesicht zu sehen, vor dem sie weggerannt ist. Nochmal, sie geht zurück in unveränderte Lebensverhältnisse. Aber mit dem Blick auf diesen Gott, der sie sieht. Ich gehe schwer davon aus, dass ihr heute Abend wieder heimgeht, also nach Hause geht. Ja? Im Zweifelsfall bringe ich euch heim. Ja? Aber hier im Saal ist es auch unbequem, hier zu nächtigen wahrscheinlich. Nach der Bibelstunde, nachdem ihr noch vielleicht noch geschwind miteinander geschwätzt habt, wird jede und jeder zu Fuß, mit dem Rädle, mit dem Auto wieder heimgehen, nach Hause gehen. Zurück in das, wo ihr hergekommen seid. Zurück in das, was heute gut war, was heute schwierig war, was immer noch ungelöst ist. Ihr werdet zurückgehen auch in Dinge, die noch nicht gelöst sind, die immer noch Sorge machen, die immer noch nicht gut sind. Spätestens morgen geht ihr in manche Dinge zurück. Vielleicht ein Team, das nicht unbedingt ein Team ist, mitten in eine Unklarheit, die eben sich noch nicht lösen lässt. Vielleicht auch mitten in eine Ungerechtigkeit. Und geht zurück da hinein. Es gibt Situationen, da ist gut, dass man aus ihnen ganz dringend und zügig rausgeht. Das gehört auch dazu. Das ist auch Teil der Wahrheit. Und man muss nicht alles akzeptieren, was Menschen tun, wenn sie dir persönlich hier, ja, wenn sie hier deine Grenzen überschreiten. Du musst nicht der Spielball von einem Narzisst bleiben. Du musst nicht das Opfer von jemand sein, der dich emotional missbraucht. Aber der Weg raus aus schlechten Bedingungen, der braucht immer Zeit. Und auch da ist ein Rausgehen mit einem Gott, der dich sieht. Wir gehen zurück in Dinge, die vielleicht gut oder vielleicht weniger gut sind, Aber mit diesem Versprechen, mit dieser Wahrheit und Wirklichkeit, dass dein Gott ist, der dich sieht und nicht alleine drin lässt. Mit dem wir reden, mit dem wir beten, mit dem wir gehen, mit der Hoffnung und der Gewissheit, dass er da ist. Weil oft kommt ja diese Frage, Gott, siehst du, was hier los ist? Siehst du mich in diesem Durcheinander? Siehst du mich in diesem Elend? Und Hagar und auch die Bibel als Ganzes sagt dir, du bist es, mit diesem Gott zu tun hat, der dich sieht. Dass Gott dich sieht und auf uns blickt, wird spätestens am Kreuz sichtbar. Römer 5, Vers 8, so rum. Da heißt es, Gott aber weiß seine Liebe, die Art, dass er uns sieht und uns wirklich liebt, die zeigt sich darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Dass wir es mit diesem Gott zu tun haben, der uns sieht. Dass er da ist und diese entscheidende Größe ist. Es gibt eine christliche Organisation amerikanischer Sportler. Die haben einen Slogan für sich gefunden. Ein Begriff, den sie vor sich hertragen förmlich. Und zwar sprechen sie davon, dass sie hier es mit der Audience of One zu tun haben. Die Audienz des einen. Der eine entscheidende Zuschauer. Und wenn Sportler aufs Spielfeld gehen, auf den Rasen, auf den Platz, wo auch immer, da sind alle Blicke auf sie gerichtet. Wenn du hier gestern Abend Champions League geguckt hast, da bist du einer von vielen Tausenden, die auf dieses Spielfeld geblickt haben, darauf geblickt haben, was machen die? Und diese Sportler, diese christlichen Sportler, die diesen Begriff für sich so vor Augen haben, die sagen, wenn wir aufs Feld, auf den Platz, auf die Wiese gehen, dann sind alle Strahler, alle Augen, alle Kameras auf uns gerichtet. Und doch geht es nicht um uns. Egal wie wir spielen, ob wir gewinnen, ob wir verlieren, ob wir unentschieden rausgehen. We play for the audience of one. Wir spielen für den einen entscheidenden Zuschauer, nämlich diesen guten Gott, der uns sieht. Das ist die Haltung, mit der sie spielen. Und auch wenn du nicht hier heute Abend auf dem Fußballfeld noch stehst, das ist diese Wahrheit und Wirklichkeit, dass wir es mit diesem einen entscheidenden Zuschauer zu tun haben. Nicht, dass Gott nur da sitzen würde und dich beobachtet, hier so vielleicht so wie jemand, der in der Oper ganz oben auf der Empore irgendwo sitzt, in so einem kleinen Teil vom Balkon runter guckt und mal sagt, so, jetzt gucken wir mal, was der Marcel heute so macht. So ist Gott nicht. Aber doch, dass er der ist, der sieht, der da ist, der Entscheidende ist, der dich und mich im Blick hat. Mit dem es heute Abend, morgen oder nächste Woche auch wieder zurück in das geht, was dein Leben ganz normal prägt. Es ist ein Alltag, ein normaler Tag, eine normale Umgebung, die nicht einfach, nicht perfekt ist, in der es manches Gutes gibt. Und du wirst nicht alles gut und ideal hinbekommen, aber das Ziel ist zu sagen, ich gehe da hin, ich bin da drin und ich finde meinen Halt in diesem einen entscheidenden Zuschauer, diesem Gott, der mich sieht. Hagar, die an dieser Quelle mitten in der steinigen Negev-Wüste unterwegs ist, begegnet dort diesem Gott, der sie sieht. Und deshalb bekommt dieser Ort einen entsprechenden Namen. Man nennt diesen Brunnen Beer Lahai Roi, der Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Mit diesem Gott ist sie bereit, diesen wohl schwierigsten Schritt zu tun, den sie nur vor sich haben kann. Aber sie geht zurück mit ihm, diesem Gott, der sie sieht, in das, was ihr ganz normales Leben ausmacht. Ich möchte mit diesem guten Gott reden und beten. Guter Gott, was für ein Geschenk ist, dass du keine Glaubenshelden brauchst und dass uns die Bibel so ein realistisches Bild zeichnet von Menschen, die mit dir unterwegs waren, die dich gesucht haben, die dir vertraut haben, die aber auch mit dir gehadert haben. Und auch ein Blick für die Leute, die durch dieses Hadern in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Die zum Spielball der Entscheidungen anderer geworden sind. Menschen, denen es manchmal zum Davonlaufen war und es auch wirklich getan haben. Und du siehst uns in dem, wo wir heute rausgekommen sind, wo wir heute Abend wieder hin zurückgehen, was morgen los ist, was nächste Woche geboten ist. Und du bist dieser Gott, der uns sieht, der nicht einfach zusieht als der neugierige Beobachter, der nur darauf wartet, dass irgendwas schief läuft, sondern dieser gute Gott, der uns sieht und da ist und mitgeht. Der längst weiß, was morgen ist, der längst weiß, was am Montag ist und sagt, dass er da mittendrin steckt, wohin er uns auch schickt. Ich habe riesig, riesig, riesig Dank dafür, dass das wahr ist. Dass du der gute Gott bist, der uns sieht. Amen.